Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Ja, einen schönen guten Abend. Guten Abend, Johannes. Ihr hört die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle hier auf Radio Dreieckland, UKW 102,3 oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon ist heute Thomas, die Technik verantwortet freundlicherweise Flo. Und am Mikrofon haben wir Professor Johannes Feest aus Bremen. Hallo Johannes.
Hallo Thomas.
Ja, mit Professor Feest möchte ich heute sprechen über seine Biografie, seine Professur. Er war viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, Professor an der Universität Bremen im Bereich Strafvollzugsrecht und auch im Bereich der Kriminologie und Strafrecht. Er hat sehr viel geforscht zum Thema Strafvollzug. Er hat das Strafvollzugsarchiv gegründet. Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und in einem dritten Teil soll es dann gehen um das Manifest, das Professor Feest initiiert hat, das sich ganz wesentlich mit der Frage beschäftigt, der Frage der Abschaffung von Gefängnissen und auch warum Gefängnisse abgeschafft werden sollen. Aber Johannes, jetzt möchte ich erstmal mit dir, deiner Biografie, deiner Herkunft, deinem Studium, der Professur anfangen. Möchtest du ein bisschen was zu dir erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen kennenlernen?
Ja, gerne. Ich bin in die Juristerei eigentlich auf etwas schräge Weise gekommen. Meine beiden Eltern waren Juristen, also das ist zunächst mal eine gar nicht so schräge Weise. Aber dann hatte ich überhaupt keine Meinung dazu, das auch zu machen. Und bin dann und wollte eigentlich eher Literatur, Theater studieren, solche Sachen. Also ganz was anderes. Und im Grunde denke ich von heute her, es hat mir eine gewisse Distanz zu dem Jurastudium und auch der juristischen Lehre und Praxis geschafft, die bis heute anhält. Also ich verstehe mich nie als ein Volljurist im üblichen Sinne. Wie ich dann trotzdem dazugekommen bin, das hatte einfach den Grund, dass meine Mutter alleinerziehend war und sagte, erst was Vernünftiges, und das Vernünftige hieß entweder Jura oder Medizin, und es wurde dann halt Jura. Und dann habe ich mich da mehr oder weniger durchgeschlagen und habe dann in Wien studiert und in München schließlich Examen gemacht und bin dann aber so schnell wie möglich in die Soziologie und habe die im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten in Berkeley, Kalifornien studiert und kam dann zurück zu einem Zeitpunkt, an dem die Universität Bremen gegründet wurde, und damals war die Idee, möglichst interdisziplinäre Leute zu gewinnen, und da war halt ich einer von vielen, die dann da angefangen haben. Und
darf ich kurz dazwischen fragen, was dich dann in die Lehre und Forschung gebracht hat? Und dass du nicht gesagt hast, zum Beispiel hättest du ja auch machen können, ich gehe in den Staatsdienst, werde Richter, Staatsanwalt oder werde Rechtsanwalt, sondern gehe
also
in Lehre und Forschung?
Da ist zunächst mal zu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt zwar eine juristische Staatsprüfung bestanden hatte, aber nicht die zweite, sondern dann gleich mich abgewandt habe und angefangen habe, Soziologie zu studieren und in die Staaten zu gehen. Und das hätte mir damals den Staatsdienst jedenfalls als Richter und verschlossen, auch als Rechtsanwalt. Und als ich dann zurückkam, dann hatte ich auch gar kein Interesse am Staatsdienst. Ich hatte da schon angefangen, die Juristen eher von außen her zu beobachten. Mhm. Also habe mich als Rechtssoziologe verstanden, der die Juristerei und den ganzen Betrieb und die Strafjustiz insbesondere eher studiert, als sich als ein Teilnehmer davon versteht. Und auf diese Weise kam ich schließlich an die Universität Bremen. Und da war das relativ gut, weil die Anforderungen, also dass wir den Studenten eigentlich versuchten, eine neue Praxis zu vermitteln, gleich im Studium und durch die direkte Anbindung an die Praxis. Die Studenten gingen in die Praxis, kamen zurück an die Uni, gingen wieder in die Praxis. Wir begleiteten das und so. Also das war die Idee, war, dass eine neue Praktikergeneration dadurch entsteht.
Entschuldigung, ganz kurz, die Praktikergeneration auf der einen Seite, aber war auch der Kontakt zu Gefangenen dann auch schon in den Anfangsjahren, 74 fortfolgende,
ja,
Teil deiner Arbeit?
Der ist ganz interessant entstanden. Ich hatte vorher zwar in Freiburg mal, wo ich vorher in Freiburg auch gelebt habe, vorher mal einen Fuß in eine Strafanstalt gestellt, aber nur, weil meine Frau dort in der Gesprächsgruppe war. Aber ich war kein Spezialist für Gefängnisse. Aber in Bremen hieß meine Stelle, die war ausgeschrieben, Strafrecht, Strafverfolgung, Strafvollzug. Mhm. Und dann kam hinzu, dass ich hier sofort hineingezogen wurde in Kontakt mit der Anstalt wir dann sehr schnell beschlossen, dass wir an der Uni ein Projekt machen über Rechtsberatung im Strafvollzug. Und das war es dann, was mich da wirklich hineingezogen hat, weil ich dadurch von Grund auf gelernt habe, was die Probleme sind. Wir sind da jede Woche in der Anstalt gewesen und haben Gefangene beraten und haben bei der Gelegenheit alles von Grund auf gelernt. Das Gesetz war ganz neu. Das
genau,
hat es auch wieder erleichtert.
Genau, 1977, glaube ich, ist das, ja, Strafvollzugsgesetz.
Ja, und wir sind da 78 an der Uni und dann 79 in der Anstalt so richtig angefangen. Und das war's. Und das war gleichzeitig die Gründung des später sogenannten Strafvollzugsarchivs.
Genau, zum Thema Strafvollzugsarchiv kommen wir dann in einem extra größeren, weil das ja wirklich auch ganz wesentlich aus meiner Sicht als Ex-Gefangener deine Arbeit ja wesentlich über Jahrzehnte ausgemacht hat und auch so wertvoll für viele Gefangene.
Ja, also, aber da bin ich schon fast am Ende meiner biografischen Ausführungen, weil dann war halt eine lange Zeit, wo ich Professor in Bremen war und da keineswegs in erster Linie Strafvollzugsrecht unterrichtete, weil das eine höchst geringe Bedeutung in der deutschen Juristenausbildung hat und auch Bremen mehr und mehr normalisiert wurde und sich richten musste nach den anderen Juristenausbildungen und wir da nicht, also jetzt Strafvollzug war kein Prüfungsgegenstand im weiteren Verlauf. In den Anfängen schon, weil wir da die Studenten in Projekten unterrichtet haben und die Projekte haben zum Teil eben mit mir dann im Kontakt mit dem Strafvollzug stattgefunden. Und dann haben die Arbeiten geschrieben, die Themen aufgegriffen haben, empirisch, theoretisch, die damit zu tun hatten. Aber das endete politisch, indem Bremen dann gewissermaßen zurückreformiert wurde und dann war Strafvollzug ein kein Pflichtfach, sondern ein Wahlfach und ich fand das im Grunde ganz gut, dass Leute nicht verpflichtet wurden, das zu machen. Es erleichterte das für die Lehrenden, aber auch für die Studierenden, dass sie sagen konnten, ja, ich will das und ich gehe da rein und jede Woche und so. Und das waren keineswegs alle Studierenden, aber doch viele und auch solche, die gar nicht beim Strafrecht blieben, sondern dann hinterher in andere Bereiche gingen, aber das immerhin diese Erfahrung mit sich mittrugen.
Ich würde gerne auch noch ganz kurz auf deine internationale Ausrichtung kurz eingehen. Also wenn ich es richtig gelesen habe, warst du ja von 1995 bis 1997 hast du ein International Institute for the Sociology of Law im Baskenland geleitet. Ja. Könntest du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen? Weil das ja, genau,
ja, das war natürlich schon fast gegen Ende meiner Laufbahn in Bremen, also auch in den Jahren vor meiner Pensionierung. Und ich dachte schon, ich komme da überhaupt nicht mehr raus, denn man ist dann als Jurist und gerade auch als Strafjurist ist man ja sehr festgelegt auf den nationalen Kontext. Also damit kann man im Grunde anderswo nichts anfangen. Und dann hat sich gezeigt, dass sich einige Leute daran erinnert haben, dass ich mal als Rechtssoziologe angefangen habe. Und da dort eine Stelle frei war, haben die mir die angetragen für 2 Jahre. Und das war ein wunderbar für mich, einmal, weil es einfach mir etwas Luft gegeben hat. Und um die Dinge wieder mal von außen zu betrachten. Und das ist ein großartiges Institut, das eben auf den verschiedenen Rechtsgebieten das Recht soziologisch oder von außen her betrachtet und sehr kritisch. Sehr kritisch, mit Studierenden aus wirklich aller Herren Länder. Und dann bin ich zurückgekehrt und habe also nur mal kurz meine letzten 2-3 Jahre da abgemacht. Aber daneben, und darauf wirst du ja im nächsten Moment kommen, lief natürlich die eigentliche Strafvollzugstätigkeit.
Genau, du bist ja auch Mitherausgeber und Gründer des Alternativkommentars zum Strafvollzugsgesetz für viele Insassen und Insassen in Deutschland, so gewissermaßen die Bibel des Strafvollzugsrechts. Sehr aus Gefangenensicht für deren Rechte sich einsetzend.
Ja, das war alles ein Paket sozusagen in den Jahren 1979, 80. Das Gesetz war relativ neu. Wir haben einen Kommentar dazu geschrieben, weil uns klar war, dass in Deutschland Kommentare der Weg der Umsetzung ist. Der Weg, wie man in die Praxis einwirken kann. Und das gibt es in anderen Ländern in dem Sinne nicht. Da muss man sich andere Dinge ausdenken. Aber in Deutschland bestand dieser Weg und wir mussten nur den Fuß in diese Tür kriegen. Und in den ersten Auflagen, da war uns klar, dass wir in der Tat uns auf die Seite der Gefangenen darstellen wollen und das auch getan haben und auch gesagt haben, schreibt uns, und wir werden dann versuchen, Kritikpunkte aufzunehmen und da einzubringen. Und daraus ist praktisch das entstanden, was dann Strafvollzugsarchiv heißt. Aus einer Korrespondenz mit den Gefangenen. Mehr und mehr.
Und ich würde noch mal ganz kurz zu dem Alternativkommentar kurz noch mal zurückkommen wollen. Ja. Für die Hörerinnen und Hörer, es gibt Gesetze, ganz viele, Zivilrecht, Strafrecht. Allerdings finden wir dann halt eben in den Kommentaren die Auslegung von Juristinnen und Juristen. Wir finden in Gesetzeskommentaren dann halt eben auch einschlägige Rechtsprechung. Also da kann man dann nachlesen, ob und welche Gerichte sich vielleicht mit dieser oder jenen Rechtsfrage schon mal beschäftigt haben, um dann, wenn man selber vor Gericht zieht, eine gewisse Argumentationshilfe in die Hand zu bekommen. Und da war halt eben der von dir herausgegebene und mitbegründete Alternativkommentar insofern wertvoll, weil sich dort viele Entscheidungen gefunden haben, die bei Anträgen von Gefangenen auf gerichtliche Entscheidungen zu deren Gunsten entschieden haben.
Ja, na gut, das war in den Anfängen besonders wichtig, weil damals noch relativ wenig solche Entscheidungen veröffentlicht wurden und wir zum Teil informell an die herankamen und sie dann auf diese Weise überhaupt erst an die Öffentlichkeit brachten. Und inzwischen hat sich da viel getan. Allerdings finde ich auch unseren Kommentar, also wenn ich die ersten Auflagen anschaue, die gefallen mir viel besser als die spätere, weil sie nämlich allgemeinverständlich geschrieben sind. Ja. Heute ist es mehr und mehr ein Großkommentar, der kompliziert zu lesen ist und wo wirklich nur noch studierte Gefangene das dann anderen wieder vermitteln können.
Ja, Johannes, ich danke dir vielmals für den ersten Teil unseres Gesprächs. Jetzt kommt ein kurzes Stück Musik, und zwar von der Freiburger Band Elende Bande. Und wir hören den Titel Regiert.
Umkehrt mein erstes Nachhausen und legt mich in Nacken an. Denn sie hat mich, registriert mich und sagt mir, was ich kann. Mess mich aus, biometrisch, schein mich in Rast ein. Korrigiert mich und bestraft mich und haltet mich klein. Bin ich ausgewiesen, bin ich nummeriert, abgezählt, zerrissen und ausspioniert. Er zieht mich, unterwerft mich und stellt mir ein Zeugnis aus, weil wer hier will, steigt auf und wer nicht passt, fliegt raus. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir werden all die Jahre gut regiert. Komm, kehrt mal, nee, das ist nach Haus, zeigt allen, was ich bin, wo ich Payback-Punkte sammle und was ich dabei gewinn. Gebt mir eine Norm, ja, und dann gebt mir den Vergleich. Verkauft doch meine Daten und werdet davon reich. Sagt mir, dass ich hässlich bin und ich bleib zu Haus und messe ganz allein meinen Body Mass Index aus. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir haben all die Jahre gut regiert. Nehmt mir meine Waffen, meine Kleider, meinen Mut. Durchleuchtet mein Gehirn und sagt mir, was es mit mir tut. Schreibt mich an, ich schreit zurück und ich schäme mich sogleich. Ich liege euch zu Füßen und biete euch mein Fleisch, mein Wissen, meine Ängste und meine DNA. Auch Tagebuch und Führungszeugnis habe ich für euch da. Nehmt euch, was ihr wollt, ich gebe euch alles, was ich bin. Doch bitte, bitte, gebt ihr meinem Leben einen Sinn. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir waren all die Jahre gut regiert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir haben all die Jahre funktioniert. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert, aber Hauptsache wir waren all die Jahre gut regiert.
Ja, ihr hört. Ja, ihr hört immer noch Radio Dreieckland, die Sendung Ausbruch, im Gespräch mit Professor Feest auf UKW 102,3 MHz oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de. Jetzt im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir auf die Geschichten, die Aufgaben und Funktionen des von Professor Feest an der Uni Bremen gegründeten Strafvollzugsarchivs zu sprechen kommen. Könntest du oder möchtest du ein bisschen was über die Gründung des Strafvollzugsarchivs erzählen, Johannes?
Ja, gerne. Die Gründung war relativ zufällig, indem wir diesen Kommentar anfangen wollten und da zunächst mal verschiedene Mitarbeiter dafür gesucht haben. Und ein Bereich war uns übrig geblieben, weil jemand nicht geliefert hatte. Also ein Unimensch nicht geliefert hatte. Und dann haben wir gesagt, wer macht das jetzt ganz schnell? Und dann sind wir auf den Dennis Petschik gekommen, der im damals als Lebenslänglicher in Fulsbüttel war. Und der...
ganz kurz, Hamburg-Fulsbüttel ist gemeint. Nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass Fulsbüttel in Hamburg liegt.
Absolut, du musst das immer erläutern. Der Dennis hatte da schon viel veröffentlicht aus der Anstalt heraus. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles schildern, sondern nur sagen, der war bereit und sein Anstaltsleiter war auch bereit und hat ihn auch mal nach Bremen ausgeführt, damit wir ihn schon mal kennenlernen konnten. Und dann war die Frage, wir brauchten einen Freigängerplatz für ihn. Der Anstaltsleiter hat gesagt, der muss dringend raus, der braucht, müsst Freigänger sein. Habt ihr nicht an der Uni, an der Bibliothek eine Stelle, die er einnehmen kann? Und das war ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Bibliothek damals genauso wie andere Institutionen Stellen abgebaut haben und nicht aufgebaut haben. Und deswegen war das nichts. Und zufällig gab es Forschungsmittel, die übrig geblieben waren am Ende des Jahres und die ausreichten, um ihn zu finanzieren. Und dann konnten wir das nicht Bibliothek nennen. Er hatte im Strafvollzug die Bücherei geleitet in der Anstalt Hamburg-Fuhlsbüttel, sondern wir nannten es Archiv. Und so ist das geblieben. Der Name kommt nur daher, weil wir eine Überschrift brauchten für seine Tätigkeit.
Und worin bestand jetzt oder besteht ja immer noch die Arbeit und Funktion aus deiner Sicht des Strafvollzugsarchivs? Was war dein oder euer Selbstverständnis?
Ich bleibe noch eine Sekunde bei dem Namen. Mhm. Der beruhte darauf, dass das Archiv zunächst mal eine Zuarbeit für den Kommentar war. Das heißt, die Sammlung von Gerichtsentscheidungen, die Archivierung von Sachen, von dann eben auch Gefangenenpost, aber auch Büchern und Zeitschriftenartikeln und so weiter. Das hat alles Petschik gemacht und deswegen hieß das Archiv. Aber er selbst hatte eine große Korrespondenz mit anderen Gefangenen zu diesem Zeitpunkt schon. Und die hat er mit eingebracht. Und das ist inzwischen ein ganz wichtiges Standbein des Archivs geworden. Und als er dann schließlich entlassen wurde und bei uns ausscheiden musste, dann ist das im Wesentlichen bei mir hängen geblieben. Und seitdem habe ich im Wesentlichen zunächst allein jede Menge Briefe beantwortet. Und es hat mir auch große Freude gemacht. Es war mein direkter Kontakt zum Strafvollzug.
Was waren so die Fragen, die an dich herangetragen wurden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte?
Ja, also alles und jedes, aber es waren eben Rechtsfragen. Also sozusagen Gefangene haben mir auch Briefe geschrieben, dass es ihnen schlecht geht und sie Hilfe brauchen und sie Briefkontakt haben wollen. Aber unser Markenzeichen war die Rechtsberatung, die wir in Bremen in der Anstalt machten und für den Rest der Republik brieflich. Und da standen unterschiedliche Dinge im Laufe der Zeit im Vordergrund. Am Anfang ging es sehr stark um Lockerungen, geht es auch heute noch, aber das...
Also ganz kurz auch nochmal zur Erläuterung, Vollzugslockerungen sind gemeint. Also wenn dann Gefangene die Haftanstalt, ob jetzt bewacht im Rahmen von Ausführungen oder halt eben unbewacht im Rahmen von Ausgängen verlassen wollen oder wenn sie gar in den Freigang wollen, den du vorhin bei Dennis Petschik erwähnt hast. Freigang meint dann, dass die Leute außerhalb der Haftanstalt in einem Freigängerhaus der Haftanstalt leben und dann letztlich nur noch zum Schlafen zurückkommen. Und das ist natürlich nicht nur für die Vorbereitung auf die Entlassung, essentiell, dass die Gefangenen solche Vollzugslockerungen bekommen, um wieder ein bisschen an das Leben in Freiheit herangeführt zu werden. Idealerweise, so war es ja eigentlich auch im ursprünglichen Strafvollzugsgesetz angelegt, sollte der sogenannte offene Vollzug eigentlich der Regelvollzug sein. In der Praxis wurde er zur absoluten Ausnahme, nach meiner Erfahrung.
Ja, na gut. Also das führt mich aber wieder zurück nochmal ganz kurz zu Dennis Petschik. Denn der fuhr dann jeden Wochentag von Hamburg nach Bremen mit dem Zug, lebte dort in der Tat in einem Freigängerhaus, wenn du willst, also außerhalb der geschlossenen Anstalt und fuhr da mit äußerster Pünktlichkeit ein Jahr und dann noch ein Jahr da hin und her. Und darin unterschied sich sein Schicksal ja sehr stark von deinem, lieber Thomas. Denn der hatte einen Vorlauf. Der war da monatelang praktisch in Freiheit. und konnte sie, hatte eine Chance, sich da etwas nachhaltiger daran zu gewöhnen. Ja, machte hier sehr gute Arbeit. Und das ist die, der Anfang des Strafvollzugsarchivs gewesen. Und ich hatte schon gesagt, diese beiden Dinge, nämlich die Korrespondenz und die Sammlung von Sammlung und Archivierung von Materialien, das sind die wesentlichen Dinge. Aber daneben haben wir immer auch rechtspolitisch versucht, was zu machen. Und im kleinen Bereich auch Forschung. Also sozusagen die kleine Forschung, die sich zum Teil aus der Korrespondenz ergab und die aber umso spannender war, weil das immer Dinge waren, die sonst noch niemand so richtig bemerkt hatte, dass die überhaupt ein Problem sein könnten.
Ja, weil Strafvollzug ist oder war oder ist ja, ja eher so ein Randthema. Ja, wenn ich jetzt nochmal zum Thema Strafvollzugsarchiv, du bist ja mittlerweile pensioniert oder emeritiert und das Strafvollzugsarchiv lebt weiter. Es ist umgezogen an die Fachhochschule Dortmund, wo Frau Professorin Dr. Gräbsch jetzt und ihre Studis das Strafvollzugsarchiv fortführen.
Ja, das ist eine wunderbare Sache. Das war sehr problematisch, sehr kritisch, ob das überhaupt weitergeht. Ich habe damals alle möglichen Leute angeschrieben und gesagt, also ich scheide aus und ich kann das nicht weiterführen. Und da haben verschiedene Leute sich interessiert, aber nichts war so, dass sie gesagt hätten, ja, wir können das einfach so übernehmen. Während Christine Gräbsch war meine Studentin gewesen, die hatte selber jahrelang schon daran mitgewirkt und die wusste, was das ist. Und die hat gesagt, wir machen das und hat das einfach in Bosch und Bogen nach Dortmund übernommen und fortgeführt auf eine sehr gute Weise. Wir treffen uns jetzt im Moment im Internet einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen inzwischen, um Gefangenenpost zu besprechen, um die schwierigeren Probleme untereinander abzusprechen.
Also auch aus Gefangenensicht oder jetzt aus meiner Sicht als ehemaliger Inhaftierter ist es wirklich ungemein wertvoll, dass das Strafvollzugsarchiv fortgeführt wird.